I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow und diesmal in der englischen Version hatte ich einen Gast, und zwar eigentlich mein Co-Host von die Shows von History of Alchemy und Bohemian Podcast. Da ist er immer dabei, und zwar Pete Coleman. Und ich habe heute Pete bei der Geschichte der Deutschen eingeladen, weil wir über die Friesen reden. Und Pete, obwohl er kein Wort Deutsch spricht und Amerikaner ist, seine Vorfahren auch Friesen waren. Und Pete hat eben selber in seiner Familiengeschichtsforschung ist er nach Ostfriesland gereist und hat sich dort erkundigt. Und deswegen dachte ich, okay, bringe ich ihn mal bei History of Germany vorbei. Ich nehme doch mal an, dass ich meinen deutsch verstehenden Zuhörer nicht erklären muss, wer die Friesen sind oder wo Ostfriesland und Westfriesland liegt. Also, aber falls doch, es liegt an der Nordseeküste, und zwar Ostfriesland ist innerhalb von Deutschland und die Westfriesen sind innerhalb von den Niederlanden. Und sie sprechen eher ein niederdeutsches oder plattdeutsches Dialekt, was nichts mit der ursprünglichen friesischen Sprache zu tun hatte. Und vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, warum ich jetzt eine Folge über die Friesen mache. Also erstens werde ich eine Folge über alle Teile von deutschsprachigen Orten machen. Aber zweitens, ich glaube, die Friesen haben schon viel zu bieten, was die Geschichte so angeht. Also viele interessante Dinge gibt es schon über die Friesen zu sagen. Und eines ist eben, dass der alte friesische Stamm eigentlich eine Sprache sprach, die ihr eigenes westgermanisches Zweig war. Also sie war nicht mit ihren Nachbarn verwandt, nicht mit den Angeln und Sachsen, die also in der Umgebung auch lebten, aber eben ihre eigene westgermanische Sprache hatten, die dann aber auch dann ausgestorben ist. Also dieses Dialekt, die wir heute hören, das ist einfach Plattdeutsch oder ein niederdeutsches Dialekt. Lange Zeit glaubte man auch, dass Orte im Südosten England auch einen friesischen Einfluss hatten. Also nicht nur angelsächsisch, sage ich mal, sondern auch eben besonders in Kent oder in der Region um Kent rum, dachte man lange Zeit, dass der englische Dialekt in der Umgebung eben einen starken friesischen Einfluss hatte. Das glaubte man ganz stark bis zu den 1940er Jahre. Und dann dachte man, okay, es gab einen Einfluss, aber weit nicht so stark, wie man für Jahrhunderte eigentlich glaubte. Und die Friesen tauchen zum ersten Mal in der Weltgeschichte auf. Also die werden zum ersten Mal nicht Friesen genannt, aber Plinius der Ältere beschreibt sie, also entweder als Teil der Chauken oder neben den Sachsen, also erwähnt sie mit den Sachsen, aber nicht unbedingt mit den Sachsen verwandt. Und auch eben in der gleichen Region, in der wir sie mehr oder weniger heute noch finden. Und zwar in dem Kontext, in dem Plinius der Ältere die Friesen beschrieb, waren sie mit Rom verbündet und kämpften gegen andere Germanen. Und so werden sie zum ersten Mal in der Weltgeschichte in einer Schlacht um 12 vor Christus erwähnt. So tauchen die Friesen in der Weltgeschichte auf, mehr oder weniger. Auf jeden Fall in schriftlicher Form. Aber er schreibt auch, dass zu der Zeit die Friesen einen Tribut oder Abgabe an den Römern zahlen musste. Das Problem lag darin, dass die Römer diese große Rinder, also eher diese Aurochs, was jetzt, glaube ich, eine ausgestorbene Spezies von Rind ist. Aber es erinnert, also mich erinnert es sowas wie ein Texas Longhorn, also ein wirklich große Rinder mit langen Hörner, aber sehr große Kühe, nicht sowas wie die Friesen damals so an der Küste hatten. Und das war ein Problem, weil die Römer verlangten eben so und so viele Tierhäute, aber die Tierhäute von den Friesen waren eben zu klein und deswegen konnten sie den Römern ihr Tribut nicht ganz zahlen oder eben sehr schwer zahlen und mussten dann auch jetzt schon eine etwas bekanntere Geschichte von sie mussten ihren Kindern als Sklaven verkaufen und solche Gräueltaten kannten sie eben von den Römern her. Es ist eigentlich nicht so anders, als wie ich die Goten, wie wir die Goten zum ersten Mal vorgestellt haben. Und zwar wirklich, also denen ging es sehr schlecht. Sie waren mehr oder weniger am Boden, also unter den Römern. Die Römer konnten machen, was sie wollten. Und eben in diese Extremfälle auch Frauen und Kinder als Sklaven verkaufen mussten. Ja, genau. Also so eben kommen die Friesen in die Weltgeschichte. Und was uns auch überliefert kommt, ist die Geschichte, dass wenn die Römer dann eben zurückkamen, um nochmal Tribut zu verlangen, dass dann diese Römer entlang den Straßen gekreuzigt, also von den Friesen gekreuzigt wurden. In der englischen Version habe ich jetzt kurz eine Pause von der Geschichte gemacht und ich musste meinen Englischen erklären und auch Pete musste ich kurz das ganze Phänomen in den 80er, oder ich weiß nicht, ob das weitergelaufen ist, aber in den 80er Jahren auf jeden Fall das Phänomen, wie groß das die Filme und die Komödien und das ganze Phänomen von Otto Walkes und die Ottifanten und dass eben ein Gag in den Filmen und seiner Komödie war oft der, also der moderne jetzt, der ostfriesische Dialekt. Aber auch teilweise, dass es den Ostfriesen nicht immer so gut ging und hat sich ja auch oft drüber lustig gemacht. Aber andererseits war das wirklich ein Phänomen in den 80er. Also ich habe Pete so ein bisschen erklärt, dass ich, als ich in Deutschland aufgewachsen bin, eben neben Alf und das A-Team und David Hasselhoff auch, man konnte alles Mögliche mit Ottifanten drauf gedruckt kaufen und Karten und T-Shirts und alles, Rucksäcke und keine Ahnung, alles Mögliche einfach. Und dass ich, also Pete und ich waren in Prag Kollegen und ich habe ihnen dann erzählt, ich meine, ich habe ihnen oft sogar Ottifanten oder Otto-Witze erzählt oder irgendwie in dem Dialekt gesprochen und das hat er einfach nicht gecheckt, weil die Filme nicht kannte natürlich, aber genau, das muss ich euch alle, also das alles muss ich euch nicht erklären, also besonders, wenn ihr euch an den 80er Jahren erinnern könnt. Aber meinen englischen Zuhörern wollte ich eben doch so, wenn man in Deutschland Ostfriesland sagt oder Ostfriesisch, welche Gedanken oder was damit sich so kommt und eben, dass die Witze von Otto Walkes funktionierte, weil einerseits einfach jeder diesen Dialekt kannte, weil jeder schon mal diesen Urlaub an der Nordseeküste gemacht hat und es war, und ich habe vielleicht einen Witz draus gemacht, das war vielleicht, man hat sich vielleicht ein bisschen geärgert, weil man jetzt doch nicht in Italien war und vielleicht wäre das doch eine bessere Idee gewesen und dieser Dialekt war eben da und es hat geregnet und man war am Strand und es war eben nicht Italien, genau, und deswegen, es kennen alle dieser Dialekt, jeder denkt sofort an Deiche und diese flache Landschaft und der Watt und die Inseln und sowas eben und eben auch die Ottifantenwitze und Otto Walkes und sein Stand-up von den 80er Jahren und dann die späteren Filme und sogar, ich musste Pete, wie hieß das, Otto in America oder irgend sowas, wo er nach Florida fliegt und als Ostfriese da in Miami oder so auskommen muss. Ganz witzig, aber ich habe den Film auch jetzt 20 Jahre oder schon so nicht mehr gesehen. Aber gut, also jetzt zurück zur Geschichte, weil ihr kennt, also ihr wisst, was Ostfriesland ist und was das alles heißt, auch von der Popkultur her. Und ja, genau, also jetzt zurück zur richtigen Geschichte. Pete hat sie mit, also Pete vergleicht Ostfriesen mit die Amerikaner vielleicht aus West Virginia oder die Appalachian Gebirge, was ich euch wiederum nicht unbedingt erklären will. Also genau, zurück zur Geschichte. Geschichtlich gesehen ist auch die Geografie von, also die Landschaft von Friesland selber sehr wichtig. Und jeder, der schon mal dort war, weiß eben, dass es einfach sehr flach ist. Also es geht von weit inland bis ins langsam zur Nordsee. Und zwischen Ebbe und Flut ist teilweise also 3 Kilometer von Land. Das heißt, in der Ebbe sind 30 Kilometer von Land, die dann in, also ein Streifen von 3 Kilometer, die ganze Küste entlang, also im Durchschnitt mehr oder weniger, teilweise mehr, teilweise weniger. Und in der Flut ist das Ganze eben, also dieser 3 Kilometer Streifen unter Wasser. Ja, ich meine, das kennt ihr vielleicht alle, keine Ahnung, aber ich war da auch mal in Klassenfahrt irgendwann und da sind wir zu einer Insel zu Fuß gegangen und dann kam die Flut rein und wir sind dann mit dem Boot wieder zurück. Das hat dann Pete wieder mit Süd-Texas oder North Carolina verglichen, was euch wiederum nicht hilft. Aber diese flache Landschaft wird von Bedeutung sein. Also hin und wieder geschichtlich hat sie eben eine Auswirkung. Nein, nicht. So ein bisschen wie Süd-Illinois, bisschen wie die Florida Everglades, aber ohne der Hitze. Nein, sagt euch nichts? Okay. Zum Beispiel, kulturell gesehen, da das Land so flach war, besonders in der Nähe von der Küste, flutete es doch sehr, sehr leicht. Also wenn das Wasser, wenn es regnete, Sturm, das sieht man durchaus ihre Geschichte, also auch in Holland, also die im Niederlande und also besonders im Niederlande eigentlich, sieht man alle 50 Jahre, alle 100 Jahre einfach eine super Flut Meter hoch und alles überschwemmt. Die frühen Friesen mussten damit auch eben zurechtkommen. Und ein Grund, warum die späteren Friesen dann eben doch alle so egalitärisch waren, gleich im Zustand, war, dass die Landschaft eben Arbeit brauchte. Man musste ja diese Deiche bauen, man musste sie natürlich auch also irgendwie pflegen und wieder aufbauen, wenn eine Flut kommt. Und so bekam man einfach ein Stück Land, indem man es selber durch seine eigene Arbeit es flutfrei machte und seinen Stück von Deichen sich drum kümmert und sie pflegten. Aber das Land, weil es eben auch sehr flach ist, hatten die auch ein bisschen Pech, was ihren Nachbarn anging. Also genetisch gesehen, von der DNA-Analyse, sind die Friesen immer noch da, wo sie damals die Römer gefunden haben und sie erst zum ersten Mal beschrieben haben. Aber es zogen doch einige durchs Land. Und zwar zuerst die Juden überquerten die Nordsee nicht direkt Richtung England, als die Juden, Angel und Sachsen Richtung England gingen in der Völkerwanderungszeit und auch danach. Und die Friesen auch teilweise. Es gab in Friesland wahrscheinlich eine Bevölkerungsbeschränkung im 5. Jahrhundert oder so, die dann auch, also wo einige nach England zogen. Aber die Juden zogen eher südlich über Land und dann über den Kanal, also über den engeren Kanal, wo die Friesen eher doch am nähersten waren oder näher waren, was dann doch einfach, also dieser Kanalüberquerung war einfach sicherer als eine weitere oder größere Nordseeüberquerung. Und dieser Übergang Land durch das friesische Gebiet war eben nicht immer friedlich. Gut, aber kurz darauf, also ein Jahrhundert danach, kamen dann auch die Franken. Und die Franken werden auch, ich glaube, ich werde jetzt 3 Folgen über die Franken machen. Also so habe ich es jetzt im Moment aufgeteilt. Die sind auch schon geschrieben. Also das werde ich dann noch später erzählen und so. Aber dann kamen die Franken. Aber das war ja lange nicht das Ende der Friesen. Die hatten dann noch ein paar interessantere Zeiten in ihrer Geschichte. Aber kurz bevor die Franken sie erobert haben, hatten die Friesen vielleicht das größte Teil. Also da war Friesland vielleicht am größten. Die Friesen haben sich tatsächlich mit ihrer Bevölkerung ein bisschen ausgedehnt bis nach Schleswig und Süddänen, hatten auch unter dem dänischen König so mehr oder weniger Kolonien, also und wohnten dann auch auf den Inseln und an der dänischen Küste unter dem dänischen König. Von dieser Zeit spricht man dann auch über die 7 Seeländer, falls man sich fragt, wo denn das alte Seeland von New Zealand ist. Das liegt also derzeit in Holland. Aber früher sprach man von den 7 Seeländern. Das war zu dieser Zeit. Sie dehnten sich eben ein bisschen aus, Richtung südlich, östlich, westlich. Und dann kamen die Franken. Das erste Teil von den westfriesisches Land wird von Karl Martell, also Karl den Hammer, den Großvater von Karl den Großen, erobert. Und den Rest eben von Karl den Großen so langsam selber. Also das Ganze erkläre ich in den fränkischen Serien, fränkischen Folgen. Also das will ich jetzt alles hier nicht wiederholen. Aber auf jeden Fall, ja, von den Franken erobert. Zur Zeit Karl des Großen fangen sie dann endlich an, ihre Gesetze und so niederzuschreiben. Zum ersten Mal eigentlich. Und 785 bekommen wir dann das Lex Frisorunum, also das friesische Gesetz. Unter den Franken, ähnlich wie bei den Sachsen, werden sie jetzt auch zu dieser Zeit christianisiert. Und das passierte alles so in den nächsten 100 Jahren, so im 9. Jahrhundert unter den Franken. Ich werde genauere Beispiele zu dieser Christianisierung, zu dieser Zeit, also jetzt, was die Sachsen und Friesen so gemeinsam hatten, wenn ich über die Sachsen rede. Ich glaube, das sind auch 3 Folgen. Weiß ich noch, oder sind noch nicht ganz geschrieben, aber bis jetzt habe ich 3 Folgen geschrieben. Die Sachsen werden dann auch ganz bestimmte Beispiele geben, von wie das so verlaufen ist, also diese Zwangstaufe mehr oder weniger. Also mein Punkt hier jetzt ist, dass ich das jetzt überspringen werde. Und was ich hier noch sagen sollte, ist, bevor sie ihren Dialekt verlieren, weil hier fängt es schon an, dass sie langsam wie andere Germanen klingen, bevor sie ihr Dialekt verlieren, also das Altfriesische war mit, also das war das nordseegermanische Zweig der westgermanischen Sprachen und war eben mit Altenglisch und auch Altniederdeutsch und so verwandt. Altenglisch hat fast nichts mit modernem Englisch zu tun, nachdem die Normannen kamen und ja, dann auch ein Jahrtausend von Jahrtausende von Änderungen und die Dänen, Einfluss von denen und was weiß ich, alles andere. Aber zu der Zeit war noch Altenglisch und Friesisch sehr verwandt. Aber jetzt zum besten Teil, oder was ich denke, dass das beste Teil vom Podcast ist, und zwar das sogenannte Friesische Freiheit. Und zwar war das so ein System oder so eine Kultur oder eine Regierung oder eben, ja, alles, was so friesisch war in der fränkischen Zeit und wie sie diese Freiheit bekamen, ist alles auch interessant. Aber als ich diese Geschichte hörte, da dachte ich mir eben, okay, das muss eine Folge sein an der Geschichte der Deutschen. Genau, was das so interessant macht, ist eben, dass sie dieses friesische Freiheit, also das definiere ich alles noch gleich hier, aber was es alles wirklich interessant macht, ist eben, dass sie genau das dass sie das machen konnten im Gegensatz zu dieses fränkische, feudalistische System, dass die langsam Burgen bauten und dann diese Herren hatten und dann auch eben langsam Herzöge und Ritter und Adel. Und das alles hatten eben die Friesen nicht. Und teilweise aus dem Grund, was ich vorhin schon erwähnt habe, alle haben eben irgendwie gleich gearbeitet. Keiner wohnte an einem Hügel am Schloss, es gab keine Hügel. Und jeder musste irgendwie seinen Teil tun, um die Deiche zu bauen, um die Windmühlen zu reparieren und ja, alles eben im Laufen zu halten. Und keiner hatte Zeit, irgendwie Ritter zu sein und keiner konnte es sich leisten, Burge zu bauen und zu tun als Adelige. Gut, aber trotzdem waren die Fränkische ja da in Besatzung und es müsste da eigentlich einen fränkischen Herzogtum geben und fränkische Herren und so. Aber das gab es eben nicht. Die Friesen durften sich irgendwie selbst regieren. Und warum sie das durften oder wie sie das durften, ist auch eben eine ganz coole Geschichte. Und zwar entweder hatten sie das Recht direkt von Karl den Großen bekommen. Oder die Friesen haben einfach diese Geschichte selber erfunden, was es eigentlich noch viel besser macht. Also laut der Legende, laut dieser Geschichte, als die Friesen beiseite Karls des Großen in Italien kämpften, haben die Friesen überraschenderweise angeblich sehr tapfer und mutig für Karl den Großen gekämpft. Und so konnte Karl der Große auch im wichtigen Moment die Italiener besiegen und den Schlacht gewinnen und so weiter. Das ist alles eine Legende, keine Ahnung, ob das alles stimmte. Auf jeden Fall haben die Friesen das erzählt und es könnte auch sein, dass es erst später von einem späteren fränkischen König bestätigt wurde oder erst dann dieses Recht gegeben wurde und dann dieser spätere König dann die Legende erfunden hat, um es eben noch wichtiger zu wirken. Und zwar als Karl der Große dann in Italien gesiegt hat, hat er den Friesen als Dank geschworen, dass die Friesen eben nur den Kaiser selber Dienst leisten müssten und eben keinen anderen, also keinen anderen Herrscher haben, keinen Herzog, keinen Heer, eben keine Fürsten, sondern nur sich selbst und den Kaiser. Und das ist eben genau das Gegenteil vom Rest des Fränkischen Reichs, denn die Franken haben ja wirklich im frühen Mittelalter das ganze Feudalistische wirklich so eingeleitet, dass man eben Heere, also Fürsten und Herzoge und dann König und dann sogar Könige unter Kaiser und so alles hatte, also viele Ebenen. Diese Hierarchie gab es eben ganz, ganz strikt. Das ist eben das Interessante an den Friesen, dass die so ganz im Gegenteil zu den Franken im Frankischen Reich so sich selbst regieren konnten. Sie waren mehr oder weniger eine Küstenwache für die Franken. Sie mussten schon Sie mussten schon die Küste auch für die Franken verteidigen, das schon. Sie mussten auch teilweise Männer in die, für den Kaiser, das kaiserliche Heer schicken. Aber sonst dürfen sie sich selbst regieren. Und wie sich das dann so auswirkte, also am Anfang hatten sie einfach so, erwählten sie unter sich selbst, es waren alles Bauern mehr oder weniger, und sie wählten unter sich selbst einen Ratgeber, der dann für sie sprechen würde. Aber die Friesen mussten an den Franken keine Steuern zahlen, sie mussten wenige, also fast oder überhaupt keine Männer für die Heere leisten. Und der Grund dahinter ist laut Legende, das wurde dann nochmal von Karl dem Dicken bestätigt, ein paar Generationen später. Diese Legende, die Geschichte könnte auch von dieser Zeit stammen, um es einfach mehr Gravitas zu geben, um es unter Karl den Großen hinzuzufügen, anstatt Karl den Dicken, ein paar Generationen später. Das könnte auch sein. Es könnte auch sein, dass die Friesen die Geschichte total ganz einfach erfunden haben. Und diese Theorie gefällt mir am meisten. Aber auf jeden Fall hatten sie in der Wirklichkeit tatsächlich so eine Freiheit. Sie mussten den Franken nicht wirklich viele Steuern zahlen. Also es waren nicht die Zeiten von den Römern wiederholt, sondern die hatten tatsächlich, also sie mussten schon sehr hart arbeiten, aber eben für sich. Also sie mussten ihre eigenen Deiche bauen und betreuen und mussten sich selber um ihre eigene Nahrung kümmern. Aber wie gesagt, sie wählten eben diese Ratgeber unter sich, also die Bauern unter sich, eine pro Region, Städte oder Dörfer. Es gab schon welche so Handelsdörfer und so und welche, die vielleicht an wichtigen Kanälen oder Straßen waren, das schon. Aber zum meisten Teil war das ziemlich eine so landwirtschaftliche Wirtschaft. Was wichtig ist, ist eben, dass die Friesen selber diese Freiheit sehr ernst nahmen. Natürlich wollten die fränkischen Adligen das friesische Volk regieren, aber die Friesen hatten eben nichts viel von den Franken. Also das kaiserliche Heer musste in den Generationen nach Karl dem Großen schon nach Friesland und auch teilweise gegen die Wikinger und die Normannen und so verteidigen, aber die Friesen haben sich hauptsächlich mehr oder weniger selbst verteidigt. Das heißt, dieses normale feudalistische System, wo man von einem Herrscher beschützt wird und deswegen Steuern zahlt, galt einfach für die Friesen nicht. Sie zahlten keine Steuern und wurden auch nicht wirklich von dem Kaiserreich, von den Franken beschützt. Also nicht wirklich, nicht in der Realität. Die Wikinger selber haben sie teilweise auch einfach in Ruhe gelassen, weil sie doch die Dörfer die armen Fischerdörfer und so und die kleinen Dörfer an den Flüssen, die die Wikinger erreichen konnten. Und das Land war auf jeden Fall sehr erreichbar und es gab viele Wikinger-Angriffe, vor allem im Land der Franken und so. Aber was die Friesen angeht, die Dörfer, die die Wikinger begegnen würden, sahen eben genauso aus als die Dörfer, die sie gerade verlassen hatten. So arme, kleine Dörfer, die sich eher so um Überlebens kümmern, als irgendwie große Schätze an Gold und Silber oder sonst was hätten. Es gab Viking-Angriffe, das schon, aber nichts im Vergleich zu Nordfrankreich und weiter westlich. Oder auch Englisch oder überhaupt die britischen Inseln. Also die Friesen in der Hinsicht waren fast schon zu nahe an Dänemark, fast schon zu verbündet mit den Normannen irgendwie, dass sie jetzt einfach in Ruhe gelassen wurden. Zum großen Teil. Also da gibt es schon 1000 Ausnahmen, aber zum großen Teil stimmt das schon. Schon um das Jahr 800 rum fing schon dieses System an, wo die Bauern eben einen Ratgeber im friesischen Dialekt Redjewe oder irgendwas ähnliches wie Redjewe genannt, gewählt, und sie wurden dann einmal im Jahr, zweimal im Jahr, trafen sich die Redjewe alle miteinander in einer Stadt, in Upstalbum, genauer gesagt, in der Gegend von Aurich, und Upstalbum, also diesen Namen finde ich super cool. Aber sonst gab es keine wirkliche zentrale Regierung. Es gab so 26, 27 Dörfer, Gemeinden eigentlich eher gesagt. Keine Dörfer eher, also Gemeinden ist auf jeden Fall das richtige Wort. Und es gab so 26, 27 Gemeinden, jedes hatte einen Redjew, einen Ratgeber. Ich werde jetzt einfach Ratgeber sagen. Aber selbst das Wort Ratgeber sagt schon aus, es ist jemand, den man befragen kann, den man um Hilfe fragen kann, der so ein bisschen wie ein Richter ist, aber nicht unbedingt, also kein Herzog, kein Fürst, nichts in der Art. Und in der Tat, also kulturell gesehen, zeigte sich das dann auch aus, weil sie kannten ja die Franken sehr gut. Die Franken waren ja immer noch da, die Friesen waren innerhalb des Fränkischen Reich, also die Franken waren ihnen sehr vertraut. Aber eben diese fränkische Systeme des Feudalismus haben sie wirklich regelrecht gespöttet. Also so das Bild von einem Ritter oder von Schlösser oder so haben sie wirklich gehasst. Die haben Witze draus gemacht, und es war auch nicht unbedingt, also Ritter würden in Friesland nicht unbedingt Hilfe bekommen. Sie würden da sehr misstraulich und verachtet angesehen. Also eben genau das Gegenteil wie vom Rest des Fränkischen Reichs und dann endlich ganz Europa eigentlich. Das fränkische System von Feudalismus und so verbreitet sich dann in ganz Europa aus. Aber eben die Friesen erstmal nicht. Die haben das sogar, also das war nicht so nur kulturell gesehen, das war am Anfang so. Aber danach hatten sie dann auch Gesetze und haben Gesetze niedergeschrieben. Und teilweise waren dann auch Gesetze dabei von, sie durften keine Steinmauern in bestimmter Höhe, also über einer bestimmten Höhe bauen. Sie dürfen keine Steinhäuser. Da war irgendein komisches Maß, keine Ahnung, aber 2, 3 Stockwerke, irgend sowas hoch, dürfen sie nicht bauen. Also nichts, was wie ein Turm aussieht, nichts, was wie eine Burg aussieht. Steinhäuser, okay, aber dann 1, 2 Stockwerke, auch nicht zu tief. Wenn man einen Keller bauen möchte, der darf nicht tiefer als 2 Stockwerke sein. Vielleicht wäre das dann eher wie ein Kerker, wenn es tiefer wäre. Man könnte dann vielleicht Gefangene bewahren. Und das wollten die Leute einfach nicht. Also generell war das einfach, also kulturell gesehen, jeder war dagegen, jeder war gleich, alle waren Bauern, alle kamen von der gleichen konservativen Kultur einfach, und die Franken waren fremd. So, das mehr oder weniger, das ist die Definition von der friesischen Freiheit. Den Begriff kannten die Franken auch, es wurde darüber gesprochen und geschrieben. Auch in Latein, also friesische Freiheit, dieser Begriff, den gab es. Den hat natürlich auch überlebt. Es gab wahrscheinlich eine Wiedergeburt im 19. Jahrhundert und zu anderen Zeitpunkten, als die Friesen sich an der alten Demokratie erinnern wollten. Das schon, also die Idee war auf jeden Fall nicht tot. Ich glaube, bestimmt im deutschen Sprachraum kennt man die Geschichte von der friesischen Freiheit, also die Geschichte und die Geschichte, die sie eben dann auch später in der Romantisierung spielte. Aber ich glaube, im englischen Sprachraum kennt man sie gar nicht vielleicht. Vielleicht kennt man, also eine oder andere, der wirklich Deutsch studiert hat, also deutsche Geschichte studiert hat, aber sonst eben nicht. Deswegen fand ich das so eine tolle Geschichte, weil es ist nicht bloß wichtig, dass es eben eine Präzedenz für Demokratie, will ich mal sagen, in Deutschland gab, schon im 9. Jahrhundert auf jeden Fall, also spätestens, aber vielleicht sogar früher, also irgendwie schon früher, bloß sie fingen das Schreiben an erst im 9. Jahrhundert. Also das ist schon wichtig für die deutsche Geschichte später auch, also die Legenden von der friesischen Freiheit und die Romantisierung von der Kultur von der Zeit und vom Mittelalter sowieso, aber eben neben diesem normalen, also dieses, die Ritter und die tapferen Schlachten und so alles, nein, eben auch diese konservativen, wenn auch armen, doch etwas ehrlich wirkenden Friesen, die eben diese Demokratie selbst irgendwie erfunden haben, also selbst darauf gekommen sind. Dass es eben im englischen Sprachraum unbekannt ist, genau deswegen mache ich eigentlich dieses Podcast auf Englisch. Aber diese Idee oder selbst dieses System, diese Regierungsart, dauerte auch sehr lange, also sie überlebte sehr lange, sage ich mal, 6, 7 bis zu 8 Jahrhunderte, also auf jeden Fall bis zum 15. Jahrhundert kann man sagen, dass einige Gemeinden noch eine ziemlich konservative Ratgebergemeinschaft hatten, wie im 9. oder 10. Jahrhundert. Andere Gemeinden wiederum nicht, da gab es schon wieder Unterschiede, auf die komme ich gleich. Aber bis zum 15. Jahrhundert eben dauerte dieser Zeitraum von friesischen Freiheit, von dieser mehr oder weniger Demokratie. Die Friesen hatten dann auch Gesetze bestimmt für wie lange die Ratgeber dann Ratgeber sein dürften, bevor sie neu gestimmt werden, und zwar einem Jahr. Aber das Höhepunkt hat, wie gesagt, diese friesische Freiheit so im 14., 15. Jahrhundert erreicht, also spätestens, also eigentlich Höhepunkt schon früher, so 14. Jahrhundert. Aber im 14. Jahrhundert und dann auch 15. Jahrhundert gab es eben ein paar Generationen eigentlich, also mehrere Jahre gab es Hungersnöte und auch Krankheiten wie die Pest, aber auch andere, einfach ziemlich schlimm zu dieser Zeit. Das Klima war einfach schlecht für ein ganzes Jahrhundert und da gab es Probleme in ganz Europa und deswegen, also ich komme daraufhin nochmal zurück. Das war im 14. Jahrhundert jetzt, also darauf komme ich nochmal hin zurück. Aber für die Friesen eben auch, was das auswirkte, ist, dass die Bevölkerung erstmal schrank und viele auch leideten und eben so war es, dass nicht alle gleich von der Hungersnot betroffen wurde. Einige Familien konnten es sich leisten, Essen zu importieren oder auch eben Getreide und so zu verkaufen und konnten eben in der Hungersnotzeit sogar Profit machen. Und so kam es doch, dass einiges dieser Ratgeber doch immer häufiger und häufiger von bestimmten Familien kam und dann auch immer länger herrschen oder also diese Dynastien oder Verwandte in einer Familie eben gemeinsam über die Jahre herrschten. Und so kam es einfach, dass die dann doch teilweise Steinhäuser immer größer und größer wurden. Erstmals wohnten sie nicht in den Häusern, sondern es war wirklich so ein Statussymbol, eben um zu zeigen, dass sie es sich leisten konnten, so ein Steinhaus zu bauen. Aber man sah dann doch so an bestimmten Kreuzungen von wichtigen Straßen oder so Handelsmärkten oder Häfen oder bestimmten Kanälen, sah man doch so 2, 3 von diesen Häusern, bis zu 5 teilweise von wichtigen Familien, die einfach so ein bisschen angeben wollten, ein bisschen größere Häuser als die Nachbarn bauen wollten. Auch wenn am Anfang vor allem keiner drin wohnte. Das war wirklich bloß so zur Pracht, so als Statussymbol. Aber dann wohnten sie doch drin und es wurden dann auch langsam Türme und die armen Friesen, also die ärmere Schicht, sage ich mal, wurde dann wirklich doch mehr oder weniger zu einer Knechtschaft, also sie mussten dann für diese Reicheren arbeiten und das ganze fränkische System setzte sich dann einfach langsam ein. Und Friesland wurde eher wie das Rest von Europa. Also es gab dann auch langsam Burge. Burge wurden in dieser Zeit gebaut. Aber es hat sich, also wie teilweise Belgien und Holland auch, hatte sich doch anders als der Rest von Europa entwickelt, weil erstmal waren sie fast nie unabhängig von eines ihrer Nachbarn. Und da sie eben diese Deiche hatten, die Deiche alleine reichten nicht aus, sie mussten auch diese Windmühlen haben, um das Wasser auspumpen zu können. Und mit dieser Windmühlen könnte man dann auch viele andere Sachen machen. Also einerseits brach diese Kultur zusammen von dieser Egalität, wo alle Bauern und einer wurde erwählt und alle waren irgendwie gleich, sondern naja, es gab dann schon eine reichere Schicht. Und im 16. Jahrhundert änderte sie dann auch ihren Namen. Also die Ratgeber hießen nicht mehr Ratgeber, sondern Hofwirtlinge, eher sowas wie Häuptling. Das sagt auch eben auch aus, dass sie jetzt wirklich mehr herrschten und nicht nur als Richter dienten. Und so war das dann auch. Also das zeigte sich dann auch in den Namen und sie hatten dann auch andere adelige Titel nach einer Weile und waren wie andere auch, auch wenn sie ein Teil von Deutschland oder Spanien oder sonst irgendwas waren oder natürlich Frankreich. Und diese Hungersnotzeiten, wie gesagt, also passierten alle paar hundert Jahre. Diese im 14. Jahrhundert war wirklich sehr schlimm. Was die Friesen auch teilweise dann gemacht haben, ist sich zum Piratentum gewandt. Und zwar teilweise waren sie so arm, sie konnten sich gar keine Boote oder Schiffe leisten, sondern sie haben einfach zwecks den Watt und Lichter so getan, als wäre da ein Lichthaus, also als wäre da ein Hafen oder ein Dorf. Und da war keiner und eben, und sobald Ebbe kam, konnten sie dann einfach zu den Schiffen zu Fuß rausgehen und das alles plündern und wieder an Land kommen. Und so stritten sie dann auch teilweise miteinander, also eine Gemeinde mit der anderen. Dieses mittelalterliche Streitereien zwischen zwischen Fürsten und alles Mögliche, da nahmen die Friesen jetzt auch so ein bisschen mit teil und kämpften jetzt auch untereinander, aber eben waren auch teilweise auch Piraten. Aber so erweckten sie auch die Aufmerksamkeit von den Hansestädten, die es schon zu dieser Zeit gab. Und damit höre ich mit dieser Folge auf, also mit dieser auf jeden Fall von der Geschichte der Friesen, mit der Folge noch nicht ganz, denn über die Hansestädte und das Ganze rede ich wahrscheinlich in einer ganzen Miniserie drüber, also das kommt alles noch. Also deswegen kann ich jetzt mit den Friesen aufhören, da werde ich auch nochmal über Piraten reden und berühmte Piraten, mit denen die Hansestädte und so alles klarkommen müssten. Und warum ich Pete als Gast auch eingeladen habe, ist, wie gesagt, seine Vorfahren waren ja auch Ostfriesen. Und das ist eigentlich nichts Außergewöhnliches in der USA, denn es gibt mehr Amerikaner, die von Friesen abstammen, als es Friesen selber in Friesland West und Ost gibt. Und das stammt aber eher aus einer Hungersnot im 19. Jahrhundert und das ist auch eine ganz andere Geschichte. Und darüber will ich jetzt noch gar nicht reden. Da komme ich auch nochmal zurück, wenn ich zum 19. Jahrhundert, über das 19. Jahrhundert rede. Also das dauert noch eine Weile. Aber gut, also damit ihr wisst, dass es viele friesische, viele Amerikaner, die sich noch als so Friesen halten, also viele Amerikaner, die zumindest wissen, dass ihre Vorfahren Friesen waren und es eben viele friesische Nachnamen und so. Wie eben auch, also Pete heißt mit Nachnamen Kollmann. Und er erzählte auch von seinen Vorfahren, die auch so Zimmermann und so hießen, was auch sehr, eigentlich, wir haben auch ein bisschen über Nachnamen geredet, denn es war erst, also die Friesen eben durch ihre freie Kultur, keine Ahnung, hatten einfach keine Nachnamen. Sie hatten keine Adelige, deswegen hieß keiner irgendwas von so und so. Und das brauchte man einfach nicht. Jeder war einfach Petersohn und der Sohn von so und so. Und jeder kannte sich einfach. Und man brauchte keine Nachnamen. Und das war auch wieder so ein fränkisches Symbol, das die Friesen dann verachteten. Denn die Engländer hatten auch erst mit den Normannen dann Nachnamen im 11. Jahrhundert. Aber die Friesen hatten erst mit Napoleon dann am Anfangs von 19. Jahrhundert Nachnamen. Und Da kamen wieder so diese alten Streitigkeiten auf, von wegen Franken, die Herrscher von Friesen, und die Friesen wollten das nicht schon wieder und weigerten sich einfach, und wieder hatten so diese Kultur von wegen, ach, hier kommen diese kaiserlichen oder diese Reichsarmeen von Frankreich und Napoleon, und guck doch diese großen Schlösser und Ritter, genau wie im Mittelalter eigentlich. Und deswegen gibt es heute so schöne niederländische oder holländische Namen wie Piss in the Veld, was genauso bedeutet, wie sich das anhört. Und lauter solche Namen, die einfach, um sich über Napoleon lustig zu machen, sich gesagt haben, ja, okay, ich heiße jetzt einfach so als Witz, aber der Name blieb dann teilweise doch irgendwie über die Generationen. Und das finde ich einfach über die Holländer so toll. Aber das haben die Ostfriesen teilweise auch. Ich muss auch noch sagen, dass ich werde über diese Region, also über die Holländer und Norddeutschland, separat und öfters wieder nochmal reden. Und deswegen, gut, also das, was sie alles mit Textilien später wegen Windmühlen und das alles machen konnten, das erzähle ich alles später. Das ist auch natürlich sehr wichtig, auch in der Geschichte der Deutschen. Aber ich mache da auch so irgendwann mal in der Zukunft ein paar Sonderfolgen von der Geschichte von Holland, der Geschichte von den Niederlanden, irgend sowas. Und da kommt sowas eben nochmal drin vor. Genau, deswegen, ja, für diese Folge ist die Betonung einfach die friesische Freiheit unter den Franken, weil ich werde eben sehr bald, die Folgen für die Franken sind jetzt schon geschrieben, habe ich das schon gesagt, keine Ahnung, es gibt drei bis jetzt, keine Ahnung, und die Sachsen auch und Langobarden und alles auch, aber deswegen wollte ich erstmal die Friesen jetzt abdecken, weil sie werden dann ein Teil vom Frankischen Reich sein. Was auch bald dran kommt, sind Kurorte, weil ich weiß, dass das für euch nicht so interessant ist, weil ihr das alles kennt. Aber im englischen Sinne, also das ist doch sehr deutsch. Aber für Amerikaner ist das wahnsinnig faszinierend, dass zum Beispiel bestimmte Krankenversicherungen und so dafür zahlen und dass Kurorte doch sehr beliebt sind. Total im Gegensatz oder im Gegenteil zur USA, wo das totaler Luxus wäre. Also das würde man vielleicht einmal im Leben sowas machen, aber nicht als Erholung, also nicht als, nicht im deutschen Sinne. Vielleicht seht ihr das nicht, weil ihr selber in Mitteleuropa so lebt. Ich möchte doch, also die Geschichte ist so alt wie Deutschland selbst, und deswegen möchte ich über einerseits so ganz alten Bäder und Kurorte sprechen, auch welche in Belgien und Norddeutschland und die Gegend, Süddeutschland auch, also ganz alte, aber dann auch solche Städte wie Karlsbad und ältere Kurorte, und das alles so für meine englischen Zuhörer alles definieren und erklären. Vieles davon werdet ihr wissen, das nehme ich an, ich gehe davon aus, aber ich werde es trotzdem auf Deutsch übersetzen. Ihr werdet auch bestimmt Geschichte lernen, viele Orte und so, also die Geschichte dahinter. Ihr habt dann auch einen Einblick von deutscher Kultur, aber auch eben was, vielleicht wisst ihr nicht, was ein Amerikaner an Kurorte interessant finden würdet, und das werde ich eben sagen, weil es gibt schon im 19. Jahrhundert Parallele, sage ich mal, im englischen Sprachraum. Aber das ist doch was anderes. Sowas wie Kellogg, also diese Cornflakes, er fing an mit so fast sowas wie ein Kurort, aber da steckt ja auch viel mehr dahinter. Und deswegen einfach um das zu definieren, um das so, damit Amerikaner diesen Begriff kennen, wenn sie das nächste Mal in Deutschland Urlaub machen. Zumindest deswegen werde ich diese Folge machen. Das kommt jetzt sehr bald, dann Franken, Sachsen und so weiter, und dann endlich Königreich von Deutschland. Und sollte ich noch erwähnen, dass alle meine englischen Podcasts haben jetzt Werbung. Ich hoffe, das hasst ihr nicht. Also diese Podcasts sind umsonst und ich will das auch so lassen. Aber ich muss mir auch langsam so Bücher kaufen, und teilweise deutsche Bücher in Amerika sind nicht unbedingt billig, aber ich will sie. Ich mache hier das Ganze ja auch teilweise als Deutschübung. Gut. Sonst muss ich sagen, also das könnte im Deutschen auch eventuell passieren, wenn sich da jemand Interesse zeigt. Aber die englischen Versionen haben eine Werbung, so 30 Sekunden. Die sind auch bloß kurzfristig. Also bloß ein paar Monate, dann sind sie wieder weg. Das heißt, vielleicht, wenn man diese Folge hört, war schon eine Werbung da und man hat sie schon verpasst. Kann auch sein. Sonst ist Geschichte der Deutschen, wie alle meine anderen Podcasts, auch ein Mitglied von der Agora Podcast Network. Und sonst für Pete Coleman, ich bin Travis Dow und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.